Astronomie am Kepler.
Willkommen zur 24. Folge des Astro-Podcasts am BAG Kepler.
Wir geben euch ein paar Einblicke in unseren Astronomieunterricht.
Der Podcast wird produziert wie immer vom Mehrschulenkurs Astronomie und von mir, Norbert Steinkellner. Ja, und wir sind jetzt beim zweiten Teil der Folge über die Atmosphären von Exoplaneten und der Arbeit von Christoph Silas, die er zur letzten Matura geschrieben hat, übrigens natürlich mit einem sehr gut bewertet. Wir haben bei der letzten Folge darüber geredet, wie eigentlich so eine Planetenatmosphäre entsteht. Noch einmal in Kurzfassung, die erste Atmosphäre ist einfach der Wasserstoff und das Helium, die wir ganz am Anfang bei der Entstehung der Planeten hatten. Aber Wasserstoff und Helium sind ja die leichtesten Gase und verschwinden deswegen recht schnell hinaus in den Weltraum, können von den Planeten nicht festgehalten werden. Die Planeten haben aber praktisch immer einen gewissen Vulkanismus, also zumindest die Gesteinsplaneten, die eben feste Planetenkörper haben und die gasen dann CO2, also Kohlendioxid und auch Wasserdampf aus, so als Uratmosphäre, ja, und auch etwas Stickstoff. Und dann kommt es wirklich darauf an, wie die Temperaturen sind. Es kann so ausgehen wie bei der Venus, dass das ganze Kohlendioxid in der Atmosphäre drinnen bleibt und einen Wahnsinns-Treibhauseffekt erzeugt. Und dann haben wir einen sehr heißen Planeten mit keiner Chance auf Lebensentstehung. Oder es ist so wie bei der Erde und der Wasserdampf in der Luft kann zu Wassertropfen werden, kann flüssig werden. Das Wasser wäscht das CO2 aus der Atmosphäre heraus, weil eben Wasser und CO2 gemeinsam Kohlensäure bildet und es bilden sich Ozeane, die eben ein bisschen sauer sind, also Säure enthalten. Der Kohlenstoff, der kann sich dann im Ozean, am Boden des Ozeans mit dem Grund zu Gesteinen verbinden, zu Carbonaten und so nach und nach ist dann eigentlich immer weniger CO2 in der Atmosphäre und was überbleibt, ist vor allem eine Atmosphäre aus Stickstoff und Wasserdampf. Ein Wasserkreislauf, vor allem Stickstoff und da, wenn wir Glück haben und es Lebewesen gibt, die bei uns, die dann auch noch Sauerstoff produzieren, dann werden alle Zutaten da, damit wir einen für Leben spannenden Planeten haben.
Können Planeten ihre Atmosphäre auch wieder verlieren?
Ja, leider ist es nicht so, dass wenn ein Planet eine Atmosphäre hat, dass das ja wirklich dann so bleiben muss, sondern es gibt jemanden, der immer wieder Teile der Atmosphäre vom Planeten herunterreißt, nämlich der Stern, um den der Planet kreist. Und da gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie die Strahlung von Stern dafür sorgen kann, dass der Planet seine Atmosphäre auch wieder verliert. Das Ganze nennt man atmosphärische Entweichungsprozesse und dazu hat der Christoph ein ganzes Kapitel geschrieben. Das ist besonders dann stark, wenn der Planet sehr nah an seinem Stern dran ist. Also nehmen wir zum Beispiel, es kann sogar eine Supererde sein. Also eine Supererde ist nicht ein Planet, der besser ist als unsere Erde, sondern schwerer. Also 2, 3, 4 Erdmassen schwer, aber ein Gesteinsplanet. Das nennt man eine Supererde. Und die können eigentlich recht eine ordentliche und gut gebundene Atmosphäre haben. Aber wenn so eine Supererde nahe an seinem Stern dran ist, dann ist die Strahlung von dem Stern möglicherweise so stark, dass der sogar seine ganze Atmosphäre verlieren kann. Also dann haben wir zwar zuerst eine Atmosphäre gehabt, aber durch die Nähe vom Stern, durch die Strahlung vom Stern, verliert der Planet dann seine ganze Atmosphäre. Und ja, das ist so wie beim Merkur. Der Merkur hat ja auch, weil er so nah bei der Sonne ist, überhaupt keine Atmosphäre mehr. Es gibt im Prinzip drei verschiedene Arten, wie die Atmosphäre von einem Planeten verschwinden kann. Eines davon heißt thermische hydrostatische Flucht. Klingt kompliziert, ist aber gar nicht so kompliziert. Da geht es einfach darum, dass die Teilchen der Atmosphäre, die einzelnen Moleküle in dieser Luft des Planeten so schnell sind, dass sie einfach vom Planeten wegfliegen können, dass der Planet mit seiner Schwerkraft nicht in der Lage ist, sie festzuhalten. Besonders die leichteren Gase, die verschwinden so recht flott von der Atmosphäre des Planeten. Das funktioniert so ähnlich wie das Verdunsten von Wasser. Wasser wird ja eigentlich erst bei 100 Grad gasförmig, wenn es also kocht, geht es von Flüssigkeit zum gasförmigen Zustand über, es dampft einfach weg. Aber ihr kennt das alle, wenn man Wasser eine Zeit lang einfach im Zimmer stehen lässt, über ein paar Tage, ist es irgendwann verschwunden. Man sagt, es ist verdunstet, obwohl das ganz sicher nie gekocht hat, also nie die 100 Grad erreicht hat, um gasförmig zu werden. Und so ähnlich kann auch im Laufe längerer Zeit, wenn es halbwegs warm genug ist, die Atmosphäre von einem Stern verschwinden. Das wäre diese thermische hydrostatische Flucht. Dann gibt es aber auch noch eine thermische hydrodynamische Flucht. Und das ist so, wie wenn ich Wasser zum Kochen bringe. Da strahlt mein Stern so viel Energie in die Atmosphäre ein, dass es die Atmosphäre so wirklich wegbläst und in relativ kurzer Zeit der Planet seine ganze Atmosphäre verliert. Das passiert eigentlich allen Sternen, die entweder, also es passiert eigentlich allen Planeten, die entweder zu dicht an ihrem Stern dran sind oder die einen bösen Stern haben. Welche Sterne sind böse?
In der 22. Folge wurde auch mal über die roten Zwerge, die sind die bösen Zwerge, weil ihre Ausbrüche sehr stark sind und sehr weit ausreichen.
Ja, und neben diesen direkten Ausbrüchen haben rote Zwergsterne noch was sehr Gemeines. Wenn rote Zwergsterne nämlich noch jung sind, dann geben sie sehr, sehr viel Ultraviolettstrahlung ab. Entferntes Ultraviolett, EUV. Und das ist sehr energiereiche Strahlung. Ihr kennt es, Ultraviolett ist das, was uns die Haut verbrennt, wenn wir im Sommer einen Sonnenbrand kriegen. Und die Strahlung ist auch so stark, dass sie die Atmosphären so aufheizen kann, dass eben jeweils die Luft des Planeten in den Weltraum verloren geht. Also Planeten um rote Zwergsterne haben es wirklich schwer. Aber wie schaut es denn aus mit Planeten, die genau umgekehrten Sterne als ihre Hauptsterne haben? Also die so größer wie die Sonne und heißer wie die Sonne. Ist es dann nicht besser? Die haben nicht einmal Sonnenflecken, die ganz großen Sterne, die so 3, 4, 5 mal so schwer sind wie die Sonne. Würdest du nicht am Planeten besser gehen? Große Sterne hätten ja auch noch den Vorteil, dass sie außen nicht konvektiv sind, also nicht blubbern und deswegen überhaupt keine Protuberanzen und Ausbrüche haben. Wäre doch super für einen Planeten.
Das klingt im ersten Moment zwar gut, allerdings haben große, schwere Sterne das Problem, dass sie nur sehr kurz leben und nach ihrer kurzen Lebenszeit dann möglicherweise explodieren.
Ja, wenn sich dann wieder erwarten, in der kurzen Zeit vielleicht doch Leben auf dem Planeten gebildet hätte und dann fliegt einem der Stern als Supernova um die Ohren, ist das wahrscheinlich auch nicht besonders angenehm. Und noch dazu, als dritte Möglichkeit der Atmosphärenflucht gibt es noch viele Fluchtprozesse aufgrund von elektrischen Ladungen. Elektrische Kräfte sind sehr stark. Und wenn es irgendwie in der Atmosphäre zum Aufbau von elektrischen Ladungen Plus und Minus kommt, kann das oft dazu führen, dass die Teile der Luft, die Teile der Atmosphäre vom Planeten weggerissen werden. Ja, und da gibt es mehrere Möglichkeiten, dass eben die Gase der Luft in den oberen Bereichen ionisiert wird. Das heißt, die werden elektrisch geladen oder sie werden dissoziiert. Das heißt, sie werden in ihre Bestandteile zerschlagen, die dann elektrisch geladen sind. Und elektrisch geladene Teilchen können dann von Magnetfeldern beschleunigt werden. Und da gibt es also alles Mögliche Schlimme, das dann diesen Teilchen der Luft passieren kann. Das heißt, da gibt es viele Prozesse, die vom Planeten runterreißen können. So Planetenatmosphären haben es nicht schwer. Aber trotzdem, wir haben schon Atmosphären am Exoplaneten gefunden. Was eigentlich erstaunlich ist, denn Exoplaneten, die können wir kaum wahrnehmen, kaum abbilden. Es sind immer nur so Pünktchen, die man da wahrnimmt. Da kann man sich echt fragen, wie kann man eigentlich, obwohl wir nicht einmal die Planeten selber ordentlich sehen können, wie kann man da sogar die Atmosphären der Planeten untersuchen? Und die Planetenatmosphären untersuchen wir im Grunde so, wie wir alles im Weltraum untersuchen, wo wir wissen wollen, woraus es besteht.
Es muss wahrscheinlich mit Spektroskopie funktionieren.
Genau, wie wir alles eigentlich in der Weltraumforschung über Spektroskopie machen müssen. Zur Erinnerung, Spektroskopie heißt, ich schaue mir das Licht an, das von einem Objekt kommt, und es ist völlig wurscht, worum es geht, ob das ein Stern ist oder ein Planet ist oder eben hier eine Atmosphäre, zerlege dieses Licht in seine einzelnen Farben und kann dann aus dem, was an Farben da ist und auch an dem, was an Farben fehlt, wo so schwarze Linien im Spektrum sind, herausfinden, welche Stoffe, welche Moleküle, welche chemischen Elemente das erzeugt haben oder da Licht herausgeschluckt haben. Das ist also wie ein Fingerabdruck. Jedes Element, jedes Molekül hat da so quasi seinen spektroskopischen Fingerabdruck. Und das ist jetzt bei Exoatmosphären wirklich nicht einfach, weil man so wenig Licht zur Verfügung hat. Und trotzdem hat man 3 verschiedene Methoden geschafft, wie wir über Spektroskopie etwas über die Zusammensetzung von Exoplanetenatmosphären herausfinden können. Und die hat der Christoph alle 3 beschrieben. Das eine ist die sogenannte Transmissionsspektroskopie. Das ist also ein Durchleuchten. Das ist so, da leuchtet der Stern von hinten sozusagen durch die Atmosphäre des Planeten durch. Die Stoffe, die in der Atmosphäre drinnen sind, schlucken ein paar der Lichtwellen, der Farben heraus, und aus dem heraus, was fehlt, kann man dann feststellen, welche Stoffe und Elemente in der Atmosphäre drinnen sein müssen. Die zweite Methode heißt Reflexionsspektroskopie. Das ist umgekehrt. Da ist der Planet ein bisschen hinterm Stern. Die Atmosphäre reflektiert das Licht vom Stern. Und da fehlen dann auch ein paar Linien. Das ist also auch dann, da sucht man dann die schwarzen Linien im Spektrum. Also das, was fehlt, und kann dann darauf rückschließen, welche Gase haben eben da das Licht geschluckt in der und der Farbe. Und das dritte, und es ist unglaublich, dass das wirklich geht, das ist die thermale Emissionsspektroskopie. Wieder ein kompliziertes Wort, aber das heißt einfach, man nimmt Infrarotlicht, also die Wärmestrahlung, die man ja relativ gut messen kann von einem Planeten, und man schaut, wie hell leuchtet denn im Infraroten, also im für uns unsichtbaren Licht, dieser Planet, und aus dem heraus, wo er besonders stark leuchtet, kann man auch wieder Rückschlüsse ziehen, welches Gas denn genau diese Wärmestrahlung abgibt, also welche Stoffe in dieser Atmosphäre drinnen sind. Wir haben in den Shownotes wieder den Link zur Arbeit von Christoph Silas, und im Kapitel Nummer 6 könnt ihr euch genauer anschauen, wie so eine Auswertung von so einer Planetenatmosphäre ausschaut und was man da alles analysiert. Auf der Seite 22 zum Beispiel haben wir so in einer Abbildung 11, so genau so ein Auswärtsspektrum, wo ein paar der Moleküle angeführt sind. MgSiO3, also Magnesium-Silizium-Oxid. Oder Aluminiumoxid, Eisenoxid, ist eigentlich Rost, oder? Eisen und Sauerstoff ist irgendwie Rost. Auch Wasserdampf, Salz, verschiedene Dinge, die man in den Planetenatmosphären tatsächlich schon finden konnte. Am meisten findet man bei dieser Methode, wo von hinten der Stern durchleuchtet, also diese Transmissionsspektroskopie, da kriegt man am meisten Daten raus, was man wirklich im Planet drinnen haben kann.
Wie müsste eigentlich die Atmosphäre sein, damit dort eine Chance gibt für Leben, zum Beispiel wie Mikroben oder so?
Ja, das ist gar nicht so einfach und eines der ganz wichtigen Forschungsgebiete, die sogenannten Biomarker. Also gibt es bestimmte Gase, von denen wir annehmen, dass sie fast nur durch Lebewesen entstehen können. Wenn wir daran denken, der Sauerstoff auf unserer Erde ist fast nur durch Lebewesen erzeugt worden. Aber Sauerstoff kann auch auf anderem Wege entstehen. Das wäre also noch keine sichere Sache. Aber wenn es zum Beispiel gleichzeitig Sauerstoff und Methan in einer Atmosphäre gibt, das ist fast nicht chemisch zu erklären. Und das ist etwas, wo viele davon ausgehen, wenn wir gleichzeitig Methan und Sauerstoff in einer Exoplanetenatmosphäre finden, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass es dort Leben gibt, zumindest sehr hoch ist. Es gibt auch das Gegenteil. Es gibt Antibiomarker, habe ich kürzlich gehört. Also wenn diese Gase in der Atmosphäre sind, dass es fast unmöglich ist, dass es dort Leben gibt. Und angeblich, ich weiß nicht warum, Kohlenmonoxid, also CO, nicht CO2, sondern CO. Nämlich anscheinend wird Kohlenmonoxid von fast allen Lebewesen sehr schnell aufgenommen. Man wäre nicht gut für uns, denn wenn wir Kohlenmonoxid atmen, sterben wir. Ist ein Gift. Aber wenn das Kohlenmonoxid in größeren Mengen vorhanden ist, dann gibt es eben offenbar keine Lebewesen, die das irgendwie aufgenommen haben und dran gestorben sind. Also ist es ein Zeichen dafür, dass es auf dem Planeten kein Leben geben kann in der Form, wie wir es kennen.
Space News.
Und wer sich wundert, dass heute in unserer Folge noch keine Weltraumnachrichten aufgetaucht sind, das hat seinen besonderen Grund. Denn die heutigen Nachrichten haben direkt was mit unserer Folge zu tun. Ist die Menschheit derzeit die einzige Zivilisation in der Milchstraße? Um diese Frage geht es bei drei ziemlich neuen Papern, also wissenschaftlichen Arbeiten, aus Graz vom Institut Weltraumforschung, nämlich von der Forschungsgruppe von Helmut Lammer, ein ausgewiesener Experte für Planetenatmosphären, bei dem ich übrigens auch noch studieren durfte. Ich habe am Ende meiner Physiklehrerausbildung Planetologie als Wahlfach ausgesucht und da haben wir einerseits den Professor Kömmle gehabt, der uns etwas über die Planetenkörper erzählt hat und wie die funktionieren und eben Helmut Lammer, ein Experte eben für Atmosphären, über Planetenatmosphären. Und er ist auch ein Forscher, der noch immer am Institut für Weltraumforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Graz an Planetenatmosphären forscht. Und der ist eigentlich schon lange ein Fan der Frage, gibt es anderes, höheres Leben im Universum? Gibt es irgendwo vielleicht sogar Zivilisationen? Oder zumindest nicht nur Mikroorganismen, sondern wirklich Lebewesen, die zumindest ein paar Zentimeter bis hin zu ein paar Meter groß sind. Also im mehr oder minder sowas wie wir. Kann es in unserer Milchstraße noch so eine Zivilisation geben wie uns? Ja, und er ist in der Frage schon seit vielen Jahren sehr, sehr kritisch, nämlich deswegen eben, weil er sich auskennt und weil er weiß, was alles nötig ist, damit es auf einem Planeten wahrscheinlich solches Leben geben kann, mehr oder minder wie wir sind. Also welche Bedingungen braucht höheres organisches Leben? Und da kommt ganz schön was zusammen. Momentan gibt es ja immer gleich ein tolles Geschrei, zweite Erde entdeckt, wenn man irgendwo einen ungefähr ähnlich großen Planeten wie die Erde findet oder einen Planeten mit ähnlicher Masse wie die Erde, der um einen Stern kreist und der nicht eben aus Gasen besteht. Ja, eventuell zweite Erde gefunden oder ein terrestrischer Planet, weil er ist in der habitablen Zone, bei dem könnte es flüssiges Wasser geben. Aber das Problem ist, das reicht bei weitem nicht. Wir brauchen viel, viel mehr Bedingungen, die nötig sind, damit es überhaupt auf einem Planeten Leben geben könnte. Und damit hat sich eben Professor Lammer schon seit langer Zeit beschäftigt und schlüsselt das jetzt in einer Arbeit sehr genau auf. Und dann werden in den zwei Folgearbeiten wirklich so, wird alles durchüberlegt. Was wissen wir über die Zusammensetzung von Sternen und von Planetensystemen in unserer Galaxie? Und wie groß sind die Chancen einzuschätzen, dass es irgendwo noch ein höheres Leben gibt? Also nicht höher als wir sind, sondern Leben wie bei uns oder zumindest Leben, das so einige Zentimeter groß werden kann. Ja? Und zwar eben ja in dem Fall Leben, das uns in gewisser Weise ähnlich ist, aus Kohlenstoff aufgebaut, Sauerstoff atmend, weil das hat ja einen Grund, warum wir annehmen, dass wir sauerstoffatmende Lebewesen brauchen.
Weil Sauerstoff brauchen wir, um größer zu wachsen zu können, weil es uns sehr viel Energie gibt.
Genau, also andere Prozesse mit anderen Gasen würden niemals so viel Energie bereitstellen können, wie Sauerstoff, der extrem energiereich verbrennt. Man denkt drüber nach. Das sind Flammen, das ist Feuer, das sind Explosionen. Sauerstoff ist eigentlich ein extrem aggressives Gas und wir als Lebensformen auf der Erde haben es geschafft, diese Energiequelle nutzbar zu machen. Und das gibt im Vergleich zu anderen chemischen Reaktionen sehr viel Energie hier. Und wir haben keinen Prozess gefunden bis jetzt, der annähernd so viel Energie liefert für organische Lebewesen. Das heißt, höheres Leben, da haben wir momentan nur die Variante, dass das sauerstoffatmend ist, das einzige, von dem wir wissen, dass es funktionieren kann. Das Team betont auch in seiner Arbeit, dass andere mögliche Lebensräume ohne Sauerstoff eben im besten Fall die Heimat von primitiven Mikroorganismen sein könnte, aber eben nicht von höherem Leben. Manche von euch kennen vielleicht die Drake-Formel, eine alte Abschätzung darüber, wie viele Zivilisationen das es in der Milchstraße geben könnte. Die Drake-Gleichung von Frank Drake gibt uns nämlich die mögliche Anzahl an außerirdischen Zivilisationen in der Galaxie an, die technisch in der Lage wären, mit uns zu reden und die auch bereit wären, das zu tun. Und Frank Drake hat eine ziemlich interessante Abschätzung dazu gemacht, die auch sehr, sehr bekannt geworden ist. Und diese Gleichung aus dem Jahr 1961 sagt, diese Zahl der außerirdischen Zivilisationen ist die Anzahl der Sterne, die entstehen. Wir brauchen ja ein Sternentstehungsgebiet, damit sich dort irgendwas bilden kann. Also wie ist die mittlere Sternentstehungsrate pro Jahr in unserer Galaxie? Mal die Anzahl der Sterne, die überhaupt ein Planetensystem ausbilden, also welcher Bruchteil, welcher Prozentsatz bildet überhaupt ein Planetensystem aus, mal die Anzahl der Planeten davon, also der Bruchteil der Planeten, die in der habitablen Zone liegen, in der sich also Bedingungen bilden, auf der es Leben geben könnte, wo sich Leben entwickeln könnte, mal die Anzahl der Planeten, auf denen es wirklich Leben gibt. Es muss ja nicht sein, dass sich auf jedem Planeten, wo es Leben geben könnte, wo es sich entwickeln könnte, dass dort da wirklich etwas entsteht. Dann würde man ja schon sicher sein, dass zum Beispiel, was weiß ich, unter der Eisfläche von Europa in dem untermondischen Ozean was sein müsste. Also es muss ja nicht sein, dass sich Leben entwickelt. Dann wieder davon der Bruchteil, auf dem es intelligentes Leben gibt, denn 3,5 Milliarden Jahre jetzt auf der Erde zwar Leben gegeben, aber noch kein intelligentes Leben, dann davon wieder der Bruchteil des Lebens, das so hoch entwickelt ist, dass es Kommunikation mit einem anderen Planetensystem haben könnte, dass man also Technologie hat, und dann ein ganz kritischer Faktor: wie lange lebt denn eine technische Zivilisation? Also ist das etwas, was es Millionen Jahre lang gibt oder Milliarden Jahre lang? Oder ist das etwas, das immer nur ein paar tausend Jahre existiert und sich dann selber vernichtet durch Umweltverschmutzung, Kriege, Dummheit? Da gibt es leider Gottes viele Möglichkeiten. Also, und je nachdem, was man in die Drake-Gleichung einsetzt, kommt man von Hunderttausenden solchen Zivilisationen bis zu gar keinen. Das Problem dieser Gleichung ist, die ist komplett beliebig. Man kann irgendwas einsetzen. Und was jetzt der Helmut Lamm und sein Team gemacht haben, ist, diese Idee der Gleichung aufzugreifen und mit den aktuellen Forschungsdaten zu füllen. Was wir nämlich wissen darüber, wie häufig Sternsysteme entstehen in unserer Galaxie, wie häufig Planetensysteme sind, denn die Daten haben wir ja jetzt, wir finden immer mehr Exoplanetensysteme, wie viele Planeten wirklich in der habitablen Zone sind und die Bedingungen haben, die Planeten brauchen, und haben dann eine neue Abschätzung gemacht und das Ganze mit eben fundierten Beobachtungsdaten gefüllt. Und das ist sehr interessant. Für einen lebensfähigen Planeten in unserer Milchstraße gibt es ja ganz schön viele Einschränkungen, wenn man genauer drauf schaut. Zum Beispiel:
es gibt eine galaktische habitable Zone. Das ist, außerhalb der Galaxie ist die Dichte an Sternen so gering und die Dichte an Staub, dass sich keine richtigen großen Planeten bilden können, wo Leben entstehen könnte. In der Mitte sind aber so viele instabile
größere Sterne, dass so viele Supernovae entstehen, dass alles quasi pulverisiert wird, bevor es überhaupt entstehen kann.
Ja, und noch eine Einschränkung ist jetzt, wir brauchen doch ganz bestimmte Sorten von Sternen, nämlich es ist kein Zufall, dass unser Stern, unsere Sonne, genau ein G-Stern ist und in dem Massebereich, also kein besonders großer Stern und kein besonders kleiner, denn beide Sterne, beide Sternsorten, sehr große und sehr kleine, würden dem Leben ganz schön viel Schwierigkeiten bereiten.
Und zwar, weil wenn Sterne zu groß sind, nicht so wie unsere Sonne, dann gibt es einfach eine zu kurze Lebensdauer und das ändert dann zu schnell in großen Explosionen und dadurch können wir dann keine weit genug entwickelten Lebewesen bilden, weil bis dahin die Lebensdauer des Sterns schon vorbei ist.
Ja, da würdest du zum roten Riesen aufblähen, kaum dass sich vielleicht Leben entwickelt hätte und alles wäre wieder vorbei.
Bei roten Zwergsternen müssen die Planeten ganz nah an dem Stern sein und da der so viele Ausbrüche hat, würde das jede Atmosphäre zerstören. Deshalb wird es um kleine Sterne nicht viele lebensfähige Planeten geben.
Ja, oder gar keine. Wir haben das sogar schon in einer unserer allerersten Folgen besprochen. Bei Astronomie im Kepler 3, was brauchen Aliens, haben wir auch schon über die bösen roten Zwerge gesprochen und auch sonst, glaube ich, immer wieder einmal. Also um rote Zwergsterne wird es wirklich schwierig.
Und außerdem brauchen wir noch Wasser, denn unseres Wissens nach kann man sich ohne Wasser kein höheres Leben entwickeln.
So wie ein Magnetfeld, das uns vor kosmischer Strahlung schützt.
Und eventuell bräuchten wir noch einen großen Mond, der die Achse stabilisiert, weil wenn wir den nicht hätten, dann würde das zu sehr herumschwingen und dadurch würde das Klima sich zu stark verändern und dadurch wird das Leben gleich wieder zerstört werden.
Ja, man darf nicht vergessen, wir hatten auf der Erde ja schon 5 große Massensterben und viele von diesen Massensterben, die meisten davon haben auch mit starken Klimaänderungen zu tun. Also starke Klimaänderungen können beginnendes Leben auf einem Planeten wieder entweder stark zurückdrängen, zerstören oder zumindest dafür sorgen, dass kein höheres Leben daraus wird. Und wir waren ja gerade auf der Suche nach der Entwicklung von höheren Leben in dieser Studie. Die haben jetzt wirklich also die Daten durchgesehen, was haben wir an Daten mit den neuesten Weltraummissionen. Und das Ganze haben sie im zweiten Forschungsartikel gemacht, nachdem der Rahmen abgesteckt war. Es gibt also insgesamt 3 verschiedene Papers und haben sich angeschaut, ja, wie ist denn mit den Daten, was wir jetzt über Exoplaneten wissen, wie viele kreisen um den passenden Stern, wie viele können eine Atmosphäre entwickelt haben, wie schauen die Atmosphären aus, wie viele davon können überhaupt komplexes Leben im Prinzip beheimaten. Man hat dabei die Daten verwendet, die vom James Webb Space Telescope gesammelt wurden, die von Gaia gesammelt wurden, also die neuesten Daten. Das etwas enttäuschende Ergebnis ist, bei einer angenommenen Lebensdauer von 10.000 Jahren für eine Zivilisation sozusagen, gibt es pro Galaxie in der Größe der Milchstraße nach dieser Abschätzung nur eine entwickelte Zivilisation. Es kommt wirklich eine Zahl von 1 heraus, wenn man versucht, das Ganze mit aktuellen wissenschaftlichen Daten zu füttern. Also die große Alien-Party miteinander in der Kantina auf dem Wüstenplaneten Tatooine, wo 10 verschiedene Rassen miteinander am Dancefloor ihren Spaß haben, die wird es eher nicht geben. Es kann sein, dass, also wahrscheinlich sind Galaxien sehr, sehr, sehr dünn von Zivilisationen besiedelt. So schaut es momentan aus mit dem, was wir aktuell darüber wissen. Also wahrscheinlich ist zumindest höheres Leben, so viel wir jetzt an Daten haben, etwas sehr Seltenes. Vielleicht sollen wir gar nicht so unglücklich drüber sein. Ja? Es ist vielleicht irgendwie ein bisschen enttäuschend. Andererseits kommen keine fiesen Aliens und unterjochen uns, rotten uns aus, versklaven uns, fressen uns auf. Ist ja vielleicht auch ganz nett. So, das sind die neuesten Nachrichten zu den Zivilisationen in unserer Milchstraße.
Und das war jetzt die 24. Folge von Astronomie am Kepler.
Wir freuen uns, dass ihr uns wieder zugehört habt.
Wenn euch der Podcast gut gefällt, erzählt doch anderen davon. Ihr könnt ihn auch teilen.
Und ihr könnt uns natürlich freundliche Kommentare schreiben. Darüber freuen wir uns sehr. Wir freuen uns auch über gute Bewertungen auf den Plattformen. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, es gibt wie immer Shownotes zu dieser Folge, wo ihr weiterführende Links findet. Damit also, bis zum nächsten Mal bei
Astronomie am Peplau.